In Ungarn ist an diesem Wochenende Historisches passiert. Ministerpräsident Viktor Orbán wurde nach 16 Jahren an der Macht krachend abgewählt. Sein Konkurrent Peter Mojor, so habe ich das aus der Tagesschau gelernt, so spricht man das wohl aus, hat mit seiner Taoiseach-Partei einen Erdrutschsieg feiern können. Die Partei des ehemaligen Fidesz-Mitglieds konnte sich eine komfortable Zweidrittelmehrheit sichern. Mit dieser Mehrheit lässt sich der Rechtsstaatabbau von Viktor Orbán zurückdrehen. Doch was bedeutet das eigentlich für uns in Deutschland? Welche Lehren können die etablierten Parteien für den Umgang mit Populisten ziehen? Dazu habe ich mir Timo Lohocki eingeladen. Der Populismus-Experte lehrt als Professor für Politikwissenschaft und Public Affairs an der Quadriger Hochschule in Berlin.
Politik und Kommunikation. Interview.
Das Ergebnis der Wahlen ist für uns schmerzhaft, aber eindeutig. Wir haben die Regierungsverantwortung verloren. Ich habe dem Gewinner gratuliert.
Mit diesen Worten hat Viktor Orbán seine Wahlniederlage am Wahlabend eingeräumt. Der Wahlkampf war hart und schmutzig, Timo. Wie sehr hat dich das eigentlich überrascht, dass das große Vorbild aller Populisten auf der Welt einfach so das Feld räumt?
Ich vermute, das ist nicht zwingend demokratische Intuition gewesen von Herrn Orbán, sondern einfach Einsicht in die Größe der Niederlage. Diese zwei Drittel Verluste sozusagen haben für ihn einfach bedeutet, dass nichts mehr zu holen ist, dass selbst bei einem Ankritteln nur noch wenige Sitze oder 10, 20 Sitze vielleicht zurückzuholen wären, zu wenig, um an der Macht zu bleiben. Und die, glaube ich, die Aussicht auf die Oppositionsrolle, was sozusagen die einzige Chance für ihn gewesen wäre, ist wohl nicht mehr besonders attraktiv für jemanden, der 16 Jahre regieren konnte. Und auch die Tatsache, dass er einen Wahlkampf geführt hat, der gestützt worden ist durch drei Großmächte, die USA, Russland und China. Wenn er das verliert, ist die Frage, wie kann er dieses Volk eigentlich wieder erreichen?
Jetzt ist ja mit der Orbán-Regierung das Musterbeispiel einer populistisch, möchte gern autokratischen Regierung abgewählt worden. Hast du im Wahlkampf Sachen gesehen, wo du sagst, das ist eigentlich eine Blaupause dafür, wie man Rechtspopulisten aus dem Amt jagen kann?
Man muss damit ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt empirisch keinen einzigen Fall außer Ungarn, in dem eine autoritär-populistische Regierung abgewählt worden ist. Also wir können hier quasi nicht zwingend generalisierbare Schlüsse daraus ziehen, weil wir einfach nur einen Fall haben. Interessant ist aber, es gibt zwei Komponenten, die immer dann auftreten, wenn Populisten Einfluss verlieren. Und das eine ist eine extrem gut organisierte Mittekraft, und das ist sie ja auch in dem Fall, die sich über digitale Medien sehr gut positionieren konnte gegenüber den klassischen besetzten Medien durch die Orbán-Leute. Sie haben eine extrem gute Organisationsstruktur. Das klingt jetzt vielleicht unaufregend, aber ist der Kern von erfolgreichen politischen Bewegungen. Da hat sich nichts dran geändert in den letzten 100 Jahre, die, wie soll ich sagen, die auftreten als nicht Teil des Systems und diese Fähigkeiten nicht haben, scheitern normalerweise an den Mühen der Ebenen. Das haben sie gut ausmerzen können. Und das Entscheidende ist, sie haben die Gewinnerformel entdeckt. Und die Gewinnerformel ist immer die Doppeldeutigkeit auf ökonomische Alltagsprobleme zu setzen, als auch auf die Korrumpiertheit, die Korruption in den Machtzirkeln. Das ist der entscheidende Punkt. Sie haben den Kulturkampf links liegen lassen, haben auch das Thema Demokratie gar nicht so zentral behandelt, sondern eben allein auf ökonomische Probleme des Alltags gesetzt. Und das verfängt eigentlich überall, wenn man Populisten besiegen möchte.
Jetzt haben wir in Deutschland eine populistische Partei, die AfD, die zumindest noch nicht in Regierungsverantwortung ist. Hast du trotzdem Sachen im Wahlkampf, in der Adressierung auch der Leute, der Themen gesehen, aus der wir in Deutschland die Parteien der Mitte lernen können?
Ja, ganz konkret, wie angesprochen, dass man den Kulturkampf komplett fallen lässt. Es gibt überhaupt so gut wie keine Thematiken auf der kulturellen Achse. Man nimmt die nun übernehmende Regierung als proeuropäisch zurecht wahr. Das ist sie auch, aber das war nur ein unterschätztes, ein nicht besonders stark betontes Thema. Auch der Ukraine-Krieg spielt für diese Partei überhaupt eine untergeordnete Rolle. Stattdessen geht es darum, die Alltagssorgen der Bürger zu adressieren. Krankenhäuser, Schlaglöcher, Infrastruktur, Wohlfahrtsstaatsprobleme, Rente, Pflege etc. pp. Das sieht man auch in Deutschland, wenn man die deutschen Wähler fragt, welche Thematiken sie eigentlich wirklich umtreiben, wenn sie von den Themen Abstand nehmen, die gerade in der Öffentlichkeit diskutiert werden, landen wir auch bei diesen Themen bei uns. Es geht immer um Pflegerente, Daseinsvorsorge, Infrastruktur, Bildung. Und das sind die großen Themen, mit denen sich die deutschen Parteien sehr schwer tun, damit sie zu adressieren. Und das wäre wahrscheinlich auch bei uns die Gewinnerformel. Runter vom Abstrakten, weg vom Kulturkampf, hin zu den Alltagssorgen der Bürger. Und das ist halt bei uns besonders schwer, weil die beiden großen Mitteparteien eben jetzt in der Regierung sind und eben, wie soll ich sagen, permanent konfrontiert sind mit Weltpolitik. Und da ist es eben schwer, die Alltagssorgen der Bürger in dem Maße anzusprechen.
Hast du denn eine Idee oder eine Erklärung dafür, warum das den Parteien so schwer fällt, über die Alltagsprobleme zu reden? Weil jetzt sind ja Union und SPD nicht in jedem Bundesland in der Regierung. In einigen sind sie ja schon auch in der Opposition. Man hat ja trotzdem das Gefühl, warum sind die Parteien so sehr verliebt in den Kulturkampf, auch gerade die Parteien links der Mitte?
Ja, man merkt ja gerade, dass die großen Parteien sich Stück für Stück vom Kulturkampf distanzieren. Also diese Regierung ist ja aktuell dabei, das Thema abklingen zu lassen im Vergleich zum Wahlkampf, der über die Migrationsfrage geführt worden ist, im Vergleich zum letzten Legislaturperiode, die über die Umweltfrage viel diskutiert worden ist, bemüht man sich ja jetzt nun doch stark, die ökonomisch-wirtschaftlichen Thematiken in den Fokus zu nehmen. Die Tendenz aber, die es zu machen, den Kulturkampf zu bestreiten, liegt einfach an zwei Gründen in meinen Augen. Zum einen ist es viel, viel einfacher. Es ist viel einfacher, Scheingefechte zu führen über Gender, Außenpolitik, Migrationsfragen, das die Bürger emotional abholt und man sehr viel über Debatten, über Symbolpolitik machen kann und aber wirklich konkret wenig tun muss. Das ist sozusagen eine Scheinpolitik, die aber Schlagzeilen generiert. Und zum Zweiten, natürlich ist für die für den Rank and File, nicht die Mitglieder, die Funktionäre der Parteien, aber auch die Mitglieder, sind diese Thematiken natürlich sehr interessant. Den Grünen die Umweltthematik, bei der Union die Migrationsthematik, um Beispiele zu nennen. Für die Wähler ist es aber sekundär. Das heißt, die Spitzenpolitiker müssen dauernd abwägen zwischen dem, was quasi ihre Ortsgruppe will oder ihre von mir aus Fraktion und dem, was die Bürger umtreibt. Und die Bürger, by and large, denen ist der Kulturkampf Gott sei Dank in weiten Zügen noch ziemlich egal.
Gehen wir nochmal zurück zum internationalen Szenario, die internationale Perspektive, Rechtspopulisten im Amt, in Regierungsverantwortung, wie man dagegen Wahlkampf führt, wie man dagegen vorgeht. Jetzt ist ja Peter Moggia früher selbst Teil von Orbáns Machtapparat gewesen. Fleisch vom Fleische kann man gewissermaßen sagen. Braucht man vielleicht so jemanden aus dem Inner Circle, um ein politisch festgefahrenes System, aber auch ein System, das sich breit gemacht hat, das sich in den Institutionen festklammert und den Staat ja auch die Institutionen umgebaut hat, am Ende auch zu schlagen?
Gemeinerweise braucht man ja quasi eine Quadratur des Kreises. Zum einen muss man belegen können, dass man die Alltagssorgen der Bürger nachvollziehen kann, dass man sie adressieren kann. Paradoxerweise kann man dafür aber sehr wohl Teil des Systems sein. Es geht ja darum, ob man authentisch ist. Sieht man ja daran am besten Falle bei Donald Trump, der quasi auch sagen kann, er hat die Bürger, die Sorgen des einfachen Bürgers auf dem Schirm, obwohl natürlich es niemanden gibt, der weiter weg vom einfachen Bürger steht, als ein Multimillionär wie Donald Trump. Er kann die Nachricht aber bewusst balancieren, er kann sich distanzieren gegenüber dem vermeintlichen demokratischen Sumpf in Washington und dann funktioniert es. Das Zweite aber, und das ist ganz, ganz wichtig, warum eben diese Außenseiter per se nicht reüssieren können, ist, sie müssen eben Parteien organisieren können, sie müssen Medienstrategien fahren können, sie müssen im Fall der Fälle gerade bei uns politische Mehrheiten schmieden können. Das heißt, ein reiner Außenseiter ohne ein riesiges, politisches und hochprofessionelles Vorfeld, die können eigentlich in einer aktuellen Wahlkampagne nicht erfolgreich sein.
Jetzt ist ja Viktor Orbán sowas wie der Posterboy des rechten Populismus auf der Welt gewesen, hat ja auch, neben Silvio Berlusconi wahrscheinlich, der da so mit der Erste war, viele dieser Bewegungen entscheidend informiert, auch in der Art und Weise, wie sie vorgehen. Jetzt ist seine Regierung weg. Was bedeutet das für die Rechte, nicht nur in Europa, sondern vielleicht auch in den USA?
Ich glaube, dass dieser Effekt, dass sich verschiedene Parteien von anderen Parteien in anderen Staaten was abgucken, der wird überschätzt. Also es gibt keinen Ansteckungseffekt. Banal deswegen, weil sozusagen die Narrative, die Kampagnen, die in bestimmten Ländern verfangen, müssen dezidiert auf nationale Eigenheiten runtergebrochen werden. Was Orbán gezeigt hat, ist natürlich, dass der beständige Kulturkampf Erfolg verspricht. Aber das wussten wir auch vorher schon aus Frankreich oder aus Schweden. Orbán ist hingegen das Vorbild für einen Umbau eines Staatsapparates, von denen die Polen viel gelernt haben und auch die Amerikaner. Gott sei Dank, bis auf Polen und Ungarn ist es noch nicht so weit in Europa. Aber gerade die Trump-Bewegung hat von Orbán viel gelernt. Der viel spannendere Punkt ist aber in meinen Augen, dass nun mit dem Verlust des Orbán-Regimes eigentlich die fünfte Kolonne Moskaus und, so traurig es klingen mag, auch die von Washington nun gefallen ist in Europa, und sozusagen die europäischen Regierungen die relevant sind, by and large von liberalen Demokraten gestellt werden. Der einzige, wie soll ich sagen, odd case out ist weiterhin der polnische Partner. In dem Fall, die Regierung ist liberal-demokratisch, der Präsident aber ist autoritär. Und das aber ist aber eine Situation, die ist viel leichter für die EU als zum Beispiel der komplette Staat, der gegen die EU steht. Und das erlaubt nun eigentlich für die Europäische Union, wie ich hinzufüge, von Polen abgesehen, nun eine viel leichtere Koordinierung ihrer liberalen pro-europäischen Politiken nach innen als auch nach außen. Bei all den guten Neuigkeiten aus Ungarn darf man natürlich nicht vergessen, dass die liberale Demokratie in Europa, gerade in Deutschland, unter massivem Druck steht von autoritären Regimen. Um die Kräfteverhältnisse mal klarzuziehen, die liberalen Demokratien in Europa mit der Speerspitze Deutschland als mächtigste liberale Demokratie ist von einer autoritären Übermacht umgeben, die sehr vergleichbar ist mit dem gallischen Dorf damals, das belagert worden ist von den römischen Legionen, von den römischen Truppen. Deutschland, die Liberaldemokratie Deutschlands, ist dieses liberale Dorf, das gallische Dorf mit einigen wenigen Alliierten in Nordwesteuropa. Und wir werden belagert von autoritären Regimen. Bei Asterix und Obelix gab es 4 römische Heerlager. Und das sind aktuell bei uns, sind es die Belagerungstruppen aus China, aus Russland. Und wenn wir Pech haben, kommen nun bald die Amerikaner dazu, die das gallische Dorf Deutschland, das für die Liberaldemokratie steht, belagern.
Jetzt haben wir über die innenpolitische Dimension schon gesprochen. Also was sollte die deutsche Politik mit Blick auf die AfD tun? Blicken wir mal nach außen. Haben wir denn was eine Situation, wo man sagen kann, wie sollte die deutsche Regierung, die deutsche Politik mit Populisten in anderen Ländern umgehen? Jetzt, wo Orban weg ist, gibt ja noch Fico in der Slowakei, also es gibt ja schon noch problematische Regierungen in Europa, die auch antieuropäisch agieren. Ist jetzt, wo Orban weg ist, alles tippitoppi oder fängt jetzt wirklich für Europa auch eine Nacharbeit an?
Für den deutschen Fall ist mit Sicherheit das Wichtigste und die zentrale Lehre, dass man den Kulturkampf sofort einstellen muss. Alle zentralen beteiligten Parteien müssen das sein lassen. Das gilt vor allem für die Grünen auf der einen Seite und die CDU-CSU auf der anderen Seite. Was die Bundesrepublik tun muss, um Populisten Herr zu werden, ist, dass diese Bundesregierung sich auf eine Reformagenda einigt. Es muss nicht schnell sein. Sie muss einfach nur diesen Weg beschreiten. Da ist sie ja gerade dabei. Sie versucht sich daran, und das durchzutragen die nächsten 2-3 Jahre. Und dass sie dann versucht, mit Blick auf alle anstehenden Wahlen, sich eben zu zerstreiten mit der demokratischen Opposition. Das ist eben Linkspartei, Grüne und eben die FDP auf der rechten Seite, über ökonomische Thematiken. Und das wird vielleicht den verrückten Effekt haben, dass SPD, CDU, CSU oftmals zusammen auftreten müssen als eine Regierungskoalition, die eine gemeinsame ökonomische Reformagenda hat und alle anderen Themen wegdrückt und dementsprechend ihre Diskursmacht nutzt, um ökonomische Themen präsenter zu machen. Der zweite Punkt aber ist in meinen Augen genauso bedeutsam. Die deutsche Bundesregierung ist ein unglaublich zentraler Faktor in der Innenpolitik aller anderen europäischen Staaten. Der Glaube, dass Europa die Demokratie in anderen Staaten verteidigen könnte, über die Kommission, das Parlament oder andere Akteure in Brüssel, ist eine Chimäre. Der größte Einflussfaktor internationaler Natur sind mächtige Mittel- und Großstaaten in der Innenpolitik anderer Staaten. Die Chinesen, die Russen, die Amerikaner, wie wir es eben in Ungarn gesehen haben. Und aber auch, und das ist das Wichtigste, das gilt auch für Deutschland. Deutschland ist Großmacht. Deutschland ist Hegemonialmacht in Europa und wird für die verschiedenen innenpolitischen Kampagnen benutzt. Und das heißt, es ist sehr anzuraten, dass deutsche Innenpolitik überlegt, ganz, ganz, ganz konkret und strategisch, wie kann ihr Vorgehen den pro-europäischen, pro-demokratischen Kräften in anderen Staaten nutzen? Und das gilt vor allem für die wichtigen entscheidenden Wahlen, die in Polen leider schon vergangen, aber vor allem in Frankreich, sich zu überlegen, welches Verhalten der deutschen Regierung wird den pro-europäischen, pro-demokratischen Kräften nutzen. Das klingt jetzt ein bisschen abenteuerlich, aber deutsche Innenpolitik war schon immer ein entscheidender Faktor in der Innenpolitik anderer Staaten. Wenn wir zurückdenken, dass die deutsche Eurozonenpolitik hat die ganze griechische Innenpolitik komplett auf die Seite gedreht, da wurden Parteien zerstört und neue geschaffen, ausgehend allein von Statements auf dem deutschen Finanzministerium. Der Migrationswahlkampf 2025 hatte einen massiven Einfluss auf die anderen Wahlkämpfe in anderen Staaten. Weil die Frage war, wenn der Riese Deutschland folgende Migrationspolitik macht, wie sollen wir uns da verhalten? Der Doppelwumms damals von Kanzler Scholz hatte riesige Welleneffekte in Frankreich. Das heißt also, die deutsche Regierung muss immer mitdenken. Sie hat zwei Zielgruppen. Die deutsche Innenpolitik, aber auch die europäische Außenpolitik. Und damit kann man sagen, wir denken immer daran bei Großmachtpolitik. Das sind die Amerikaner, die in Lateinamerika mit der Monroe-Doktrin sozusagen ihren demokratischen ihren Hinterhof bewahren wollen. Aber auch Deutschland hat einen Hinterhof. Und das ist Europa. Und den sollten wir genauso strategisch behandeln, genauso realpolitisch behandeln, wie die Amerikaner ihre Einflusssphäre.
Kommen wir nochmal auf das Vertrauen zu sprechen, das ja auch in dieser Wahl eine große Rolle gespielt hat. Du forschst ja auch zur Vertrauensformel, Vertrauen in die Demokratien und in unsere Spielregeln. Und Peter Moggia hat ja nicht umsonst in seiner Rede zum Nationalfeiertag gesagt, dass 30% und mehr der Ungarn das Vertrauen in die Elite verloren haben, wie sie den Staat managt, wie sie auch die Globalisierung managt. Das ist auch ein Punkt. Auch in Deutschland haben wir die Lage, oder wir können auch beobachten, dass das Vertrauen der Menschen in die politischen Institutionen sinkt. Wir haben ja gerade über die Kommunikation der Parteien, auch das Agenda-Setting der Parteien geredet. Was müssen denn die Parteien in den Institutionen tun, um wieder für dieses Vertrauen zu werben? Was müssen sie machen? Was müssen sie schaffen?
Das unglaublich gemeine und singuläre in der aktuellen Reformproblematik ist, dass sich noch niemals zeitgleich so viele Prämissen und Parameter für eine deutsche Bundesregierung so schnell parallel geändert hat. Und das bedeutet, dass die ganzen staatlichen Strukturen, in denen wir uns gerade aufhalten, wurden in ihrem Kern geformt in den 50ern und in den 90ern, in einer ganz anderen innen- und außenpolitischen Lage. Und deswegen können sie den aktuellen innen- und außenpolitischen Problemen nicht in dem Maße Herr werden. Das ist total normal. Und das Problem ist eben, dass es dafür, damit der Staat wieder Globalisierungsherausforderungen wirkmächtig begegnen kann, Bankenkrisen, Finanzkrisen, Migrationskrisen, Kriegen etc. pp., braucht es einen fundamentalen, grundlegenden Staatsumbau in allen Ebenen. Das ist für sich A, schon eine Herausforderung genug, und es ist B, es steht zum Teil diametral dem Wesenskern der Parteien entgegen. Weil die gehen ja auch zurück auf ihre programmatischen Grundlagen aus den 50ern und 90ern. Das heißt, wir verlangen von den deutschen Mitteparteien nicht nur den größten Staatsumbau aller Zeiten, wir verlangen auch, dass sie gegen ihre eigene DNA verstoßen. Konkret zum Beispiel, wir wollen von der SPD, dass sie Deutschland zur Großmacht umbaut, zum größten militärischen Macht Europas. Wir wollen, dass sie eine Law-and-Order-Politik durchführt, eine Migrationspolitik, die natürlich sehr schwer ist für den progressiven SPD-Flügel. Und wir verlangen von der CDU-CSU, dass sie in zentralen Bereichen die Staatsrolle fundamental stärkt. Nicht nur in Verteidigung und Migrationsfragen, das ist DNA der Union, aber auch in Wirtschaftspolitik, in der Finanzpolitik, in der Wohlfahrtspolitik wird der Staat viel mehr als Rahmengeber gebraucht, als jemand, der mit riesiger Wucht, riesigem Finanzeinsatz die Weichen neu stellt. Und das ist natürlich für die Union ein riesiges Problem. Das heißt, wir verlangen hier von den deutschen Mitteparteien einen riesigen Kulturwandel, der sozusagen die Parteikatzen gegen den Strich bürstet.
Du sprichst ja die verschiedenen Parteien an. Ich habe in einer Wahlanalyse gelesen, dass ein entscheidendes Erfolgskriterium dieses Anlaufs, Orbán aus dem Amt zu bringen, war, dass die Tischer-Partei eben eine Partei ist, die verschiedene Strömungen vereint hat. Und dass in den Wahlen davor eben immer viele Parteien sich vereint haben zu einer großen Oppositionsfront und dann auseinandergeflogen sind. Jetzt ist in Deutschland ja so, dass wir über Jahrzehnte keine neuen Parteien hatten. Da ist ja deutlich mehr Bewegung in das Parteisystem reingekommen. Wenn du jetzt das siehst, wie die Fidesz-Partei Erfolg gehabt hat, auch die Blaupause von Emmanuel Macron, der sich einfach eine eigene Partei gegründet hat und dann Präsident Frankreichs geworden ist. Erwartest du sowas als Erfolgsrezept, um wieder eine Erdung zu bekommen der Partei und eine größere Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern auch in Deutschland?
Ist in meinen Augen sehr unwahrscheinlich. Also wir müssen sagen, dass einmal in Ungarn das Parteiensystem viel mehr fragmentiert war, also die progressiven Seiten viel mehr als in Deutschland. Die Parteibindung in den Mitte- und progressiven Kräften ist viel niedriger. Frankreich genauso. Frankreich ist in dieser politischen Fragmentierung uns 15 Jahren voraus. Die Parteibindung bei uns ist deutlich geringer als noch vor 10, 20 Jahren, aber sie ist mit noch weiterhin die stärkste in ganz Europa. Und man darf nicht unterschätzen, dass auch Macron im ersten Anlauf ja maximal ein Viertel der Wähler auf sich vereinigen hat können. Sei es selbst, wenn das gelänge in Deutschland, was in meiner Meinung komplett unwahrscheinlich ist, dann hätte eine neue Partei von mir aus 22% und muss dann natürlich auch weiterhin in Mitteparteien, muss koalitionsfähig sein mit diesen Akteuren. Was ich eher vermuten würde, ist, dass eine programmatische Evolution, wie wir sie vorhin angesprochen haben, Staatsumbau, Fokus auf ökonomischen Thematiken, die Gewinnerformel ist, als auch, und das ist ja viel leichter, eine gewisse vielleicht personelle Erneuerung der deutschen Großparteien. Das sozusagen können neue Kandidaten sein. Das kann aber auch sein, dass sich über Zeit in den nächsten 2-3 Jahren das öffentliche Auftreten von bestimmten Spitzenpolitikern verändert. Also ich glaube, für den deutschen Fall, es braucht gar nicht so groß fundamentale Veränderungen. Ich glaube, hier können wir zum Glück noch einen evolutionären Weg beschreiten. Wenn man nach vorne sehen würde und nehmen wir an, bei der nächsten Bundestagswahl würde CDU, CSU und SPD ungefähr die Wahlerfolge vom letzten Mal wiederholen und zugleich würde vielleicht die Grünen, die FDP und die Linkspartei anwachsen und somit die AfD nach unten gedrückt werden, dann wäre ja in Deutschland Demokratie theoretisch schon extrem viel gewonnen. Und dafür braucht man nicht eine Bewegung, die 50% der Wähler umkrempelt, sondern vielleicht 5 bis 10.
Ein entscheidender Erfolgsfaktor des Wahlkampfs von der Tischer-Partei war, dass sie in den sozialen Medien unheimlich stark war. Das hängt damit zusammen, dass natürlich Viktor Orban die Pressefreiheit eingeschränkt hat, dass er auch ein Medienmonopol errichtet hat und deswegen praktisch keine andere Wahl stand, die Leute zu erreichen, hat aber wahnsinnig gut funktioniert, weil das eben die moderne Art von Kommunikation im Wahlkampf ist. In Deutschland verhält es sich ja eher so umgekehrt. Da ist es so, dass die AfD sich die neuen Kanäle gesucht hat und die neuen Kanäle bespielt, weil sie keinen Weg in den etablierten Medien für sich gesehen hat, um ihre Botschaften zu platzieren, um gehört zu werden. Glaubst du, dass die deutschen Parteien aufgrund dieser Pressefreiheit, die natürlich etwas Wunderbares und Tolles ist, zu bequem und zu bräsig, gerade im Hinblick auf neue Kommunikationswege geworden sind?
Ja, wir wissen natürlich aus der Forschung, dass die Kombination aus aufregende Themensetzung und eben das Nutzen mit digitalen Medien sofort einfach die Reichweite fundamental verstärkt und man 5 bis 10% unentschlossene oder verschlossene Wähler wieder erreichen kann. Das ist sozusagen die Initialzündung für neue populistische Bewegungen. In Deutschland ist es so, dass sich die deutschen Parteien damit extrem schwer tun, genau wie du gesagt hast. Witzigerweise ist es aber so, dass das auch ein Stück weit weniger dramatisch ist bei uns als in Frankreich und in den USA, weil die deutsche Bevölkerung diesen Medien in der Breite auch nicht in dem Maße aufgeschlossen gegenübersteht. Es gibt zum Beispiel auch eine schöne These, die besagt, dass in Deutschland die Wählerschichten, die konservativ wählen oder sozialdemokratisch, viel, viel höher sind als in anderen Staaten. Schlicht deswegen, da die alten Wähler sehr, sehr bodenständig sind, sehr, sehr averse, sehr, sehr gegen den Wandel sind und deswegen sozusagen das populistische Potenzial in Deutschland ein Stück geringer ist als in anderen Staaten. Hat man auch schön am Brexit gesehen, dass zum Beispiel die meisten Remain-Wähler, also die keinen Wandel wollten, die waren alt und die Wandelwähler sind jung. Das heißt also, worauf ich hinaus möchte, ist, dass die deutschen Parteien da mit Sicherheit sehr hinten dran sind und das Aufholpotenzial ist enorm und auch nötig, aber zugleich ist die Zielgruppe der deutschen Wähler auch viel, viel behäbiger als in anderen jüngeren Gesellschaften.
Gehen wir nochmal zurück zur Perspektive Außenpolitik. Du sagst ja, dass Deutschland Populisten im In- und Ausland gleichermaßen bekämpfen muss und deswegen verstehen muss, dass es eine Verzahnung gibt von Innen- und Außenpolitik. Wie genau hängen innenpolitische Themen für dich mit außenpolitischen Themen zusammen und wie bespielt man das?
Da gibt es zwei Dimensionen dazu. Das eine ist, wie ich vorhin gesagt habe, dass die Innenpolitik fast aller europäischen Staaten reagiert immer auf die deutsche Politik. Deutschland ist zu groß, zu stark, zu mächtig. Alles, was wir machen, militärisch, aber auch wirtschaftlich, wird aufgegriffen in anderen Staaten und wird dort verwurstet politisch. Man muss sich das so vorstellen, genau wie wir jeden Tag lesen, was Donald Trump macht, wo die US-Armee eingesetzt wird, welche Konsequenzen die Entwicklung am US-Aktienmarkt haben. Genau dieses Verhältnis haben die anderen europäischen Volkswirtschaften und Parteien Demokratien gegenüber zu Deutschland. Deutschland ist der große Riese im Herzen Europas, dessen Verhalten extrem sich rückkoppelt auf andere Staaten. Das heißt, wir müssen überlegen, wie können wir ganz bewusst die demokratischen proeuropäischen Kräfte stärken in anderen Staaten. Das kann vielleicht sein, dass wir eine gewisse Politik für 6 Monate fahren mit dem Wissen, dass es dem anderen Partner innen politisch nutzt. Oder dass wir vielleicht 6 Monate gar nichts sagen. Oder gar dezidiert eine gewisse Europapolitik fahren, von der wir wissen, das nutzt einem prodemokratischen Akteur. Vor allem in Frankreich bei der nächsten Wahl. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor ist, dass Deutschland ist zwar Hegemonialmacht, Großmacht in Europa, aber allein, dass eine Binde sind wir zu schwach. Wir brauchen Alliierte. Wir brauchen nicht die ganze Europäische Union, aber wir brauchen mächtige Verbündete in Europa. Im Idealfall brauchen wir die Franzosen, aber es geht auch ohne Frankreich, wenn andere wichtige Mittelstaaten bei uns stehen. Polen, Italien, Spanien. Damit diese Staaten aber bei uns stehen, brauchen wir dort günstige innenpolitische Entwicklungen. Das heißt, damit wir unsere innenpolitischen Ziele umsetzen können, migrationspolitisch, sozialpolitisch, militärisch, brauchen wir die anderen, in Anführungszeichen, kleineren europäischen Partner. Das heißt, wir, so schrecklich das klingen mag, sind genauso abhängig von der Innenpolitik von unseren europäischen Nachbarstaaten. Und deswegen haben wir ein massives Interesse, so Großmacht fantastisch das klingen mag, dass die Innenpolitik in anderen Staaten so ausfällt, wie wir das wollen. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir können da auch einen Beitrag zu leisten, dass das der Fall ist.
Aber wie erklärst du dir, dass das zu realisieren, dass das in der deutschen Politik so ein großer blinder Fleck ist?
Weil es bedeutet, deutsche Macht zu sehen, zu erkennen, dass Deutschland Großmacht ist und dass Deutschland eben nun die Klaviatur aller Großmächte spielen lernen wird müssen. Deutschland wird entweder herumgeschoben auf der Weltbühne oder es wird andere herumschieben. Deutschland wird Objekt bleiben der Weltpolitik oder es wird Subjekt werden. Oder, man muss es noch krasser formulieren, entweder wird Deutschland gefressen oder es wird andere, kleinere dann und wann mal auffressen müssen.
Das waren die Einschätzungen von Timo Lochocki, Professor für Politikwissenschaft und Public Affairs an der Quadriger Hochschule in Berlin. Danke, Timo, für deine Zeit.
Danke dir auch. Bis zum nächsten Mal.